Alcázar ist eine kleine Stadt im Südosten Spaniens. Nicht weit von Valencia und der Ostküste des Landes entfernt. Doch Alcázar ist nicht nur für seine idyllische malerische Landschaft bekannt. Alcázar wurde 1992 zum Schauplatz des größten spanischen Kriminalfalls. Einem Fall, in dem nichts so zu sein scheint, wie es anfangs ist. Ein Fall, um den sich die Theorien und Gerüchte bis heute ranken und in dem die fragwürdige Polizei- und Medienarbeit bald die Tragödie überschatten sollte. Es ist der 13. November 1992. Ein Freitag, an dem drei Mädchen aus Alcázar spurlos verschwinden. Toni, Desiree und Miriam. Antonia Gomez Rodriguez, die von allen Toni genannt wird, ist die älteste der Freundinnen. Toni ist ein schüchternes, junges Mädchen. Als sie verschwindet, ist sie 15 Jahre alt. Und sie freute sich schon riesig auf ihren 16. Geburtstag. Sie ist sehr gewissenhaft und ihre Eltern wissen immer, wo Toni ist, oder sie sagt Bescheid, wenn sie sich verspäten wird. Maria Deseada Hernández-Folch ist 14 und liebt Sport und Leichtathletik. Sie wird von allen Desiree genannt und wird als eigensinnig und hartnäckig beschrieben. In Wettkämpfen ist sie zielstrebig und trainiert viel. Miriam García Iborra ist die jüngste der Freundinnen und zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 14 Jahre alt. Im Gegensatz zu Desiree ist sie eher zurückhaltend und schüchtern. Ihre Freizeit verbringt sie mit Lesen und dem Schreiben von eigenen Gedichten sowie ihrer großen Leidenschaft, dem Ballett. Sie hat gerade die weiterführende Schule in einer anderen Stadt begonnen. Doch viele Freunde hat sie dort nicht, weshalb sie die meiste Zeit mit ihren alten Freunden in Alcázar verbringt, die nur wenige Minuten von ihrem Zuhause weg wohnen. Im mysteriösen Verschwinden wird vor allem Miriams Vater Fernando García eine tragende Rolle spielen. Er leitet Suchaktionen und er wird zum Gesicht des brutalsten und gleichzeitig bekanntesten Kriminalfalls der spanischen Geschichte. Den 13. November 1992 verbringen Desiree und Miriam in der Schule. Die Älteste, Toni, hat ihren Abschluss bereits und will nicht wie die anderen beiden aufs Gymnasium gehen und wartet darauf, endlich eine Ausbildung beginnen zu können. Gegen frühen Nachmittag kommen Miriam und Desiree nach Hause. Doch dort hält sie es nicht lange. Sie wollen sich alle bei einer Freundin treffen und vielleicht später noch tanzen gehen. Zu ihrer Mädchenklique gehört eigentlich auch Esther Diaz Martinez. Seit Jahren sind die vier befreundet. Bei Esther treffen sie sich am Nachmittag des 13. Novembers, doch sie ist an diesem Tag krank, sie ist erkältet und nicht in der Schule. Mit zum Feiern kann sie nicht kommen. Am frühen Abend beschließen die Mädchen, dass sie ins Color fahren wollen. Die Disco Color liegt in der Nachbarstadt Picassent. Die Städte im Speckgürtel Valencias sind so nah beieinander gelegen, dass nur eine Bundesstraße und Orangenfelder Picassent und Alcázar vertikal voneinander trennt. Im Color soll eine Schulparty stattfinden. Dort wollen die drei Mädchen unbedingt hingehen. Nur Esther kann aufgrund ihrer Erkältung nicht mitkommen. Miriam ruft bei ihren Eltern zu Hause an, um zu fragen, ob ihr Vater sie zur Disco fahren kann. Doch er selbst ist auch krank. Und ihre Mutter vertröstet sie. Außerdem ist es schon abends, sie soll langsam nach Hause kommen, so wie sie es immer gegen 21 Uhr tut. Doch die Mädchen machen sich trotzdem gegen 20 Uhr auf den Weg ins Color. Sie wollen zur Disco trampen. Doch dort kommen sie nie an. Tonis Schwester kommt gegen 20.30 Uhr nach Hause. Toni ist nicht dort, doch sie macht sich zunächst keine Gedanken darüber, wo ihre Schwester sein könnte. Als sie gegen 21 Uhr allerdings immer noch nicht zu Hause ist, rufen Tonis Eltern bei Desiree an. Diese sind noch entspannt. Desiree verspätet sich öfter mal. Doch als sie um 22 Uhr immer noch nichts von ihrer Tochter hören, beginnt auch bei ihrer Familie die Sorge zu steigen. Auch bei der Familie Gomez wächst die Ungewissheit. Sie haben ebenfalls mit Desiree und Tonis Familien telefoniert, in der Hoffnung, dass Miriam bei einer von ihnen ist. Fernando Gomez fährt gegen 23 Uhr zum Color. Miriam hat ja ihre Eltern angerufen und sie gefragt, ob sie ihre Freundinnen dorthin fahren könnten. Sind die Mädchen also doch noch ins Color gegangen? Doch dort fehlt jede Spur von den Mädchen. Auch im Jugendtreff, wo Miriam öfter war, weiß keiner, wo sie sind. Danach will Fernando die Freundinnen als vermisst melden. Doch die Polizei tut seine Sorge ab. Die Kinder hätten sicher nur die Zeit vergessen. Eine Vermisstenanzeige könne er erst nach 24 Stunden stellen. Alles, was den Eltern der drei Mädchen bleibt, ist zu warten. Die Nacht vergeht, ohne dass sie etwas von Desiree, Miriam und Toni hören. Wo haben die Mädchen geschlafen? Frieren sie? Das sind die Sorgen der Eltern zu dieser Zeit. Auf Drängen von Gomez darf er auch schlussendlich am frühen Morgen des 14. November eine Vermisstenanzeige stellen. Am Nachmittag beginnt die groß angelegte Suche nach den drei Freundinnen. Zunächst allerdings nicht von der Polizei. Der Bürgermeister von Arcasa hat eine private Suchaktion organisiert, mit Helfern aus den gesamten Dörfern um Arcasa. Miriams Vater hat er dafür sogar ein eigenes Büro im Rathaus eingerichtet, von dort er die Suchaktion organisieren kann. Hunderte Freiwillige beteiligen sich. Sie suchen bis in die Nacht die Umgebung ab, schauen im Schein der Taschenlampen in Ruinen und durch brachliegendes Gelände und verteilen Flugblätter. Sie betonen bei ihrer Suche, dass die Mädchen auf keinen Fall freiwillig ausgerissen seien. Das macht Druck auf die Polizei. Denn dass die Mädchen nicht freiwillig weg sind, ist den Eltern klar. Und viele spricht dafür, dass ein Verbrechen vorliegt und keine geplante Aktion der Mädchen, wie es die Polizei vermutet. Miriam hatte 20.000 Peseten gespart und in ihrem Zimmer aufbewahrt. Diese sind noch da. Wenn die Mädchen wirklich vorgehabt hätten, abzuhauen, warum ließen sie Kleidung und sogar das Geld zu Hause, was sie in diesem Fall dringend benötigt hätten? In Desirees Zimmer steht noch ihre Sporttasche, die sie schon für Samstag gepackt hat, da sie Rollschuh laufen wollte. Auch Toni hatte sich für den Sonntag mit einer Freundin verabredet. Hätte sie das wirklich getan, wenn sie vorgehabt hätte, mit ihren beiden Freundinnen auszureißen? Einen Tag vor ihrem Verschwinden hat das schüchterne Mädchen sogar bei einem lokalen Radiosender angerufen und sich ein Lied für ihre Freundinnen gewünscht, weil sie sich schon so auf das Treffen freut. In seiner Verzweiflung, möglichst viele Menschen über das Verschwinden der drei Mädchen zu sensibilisieren und Hinweise zu bekommen, wendet sich Miriams Vater Fernando Gomez bereits am Sonntag, den 15. November, an die Presse. Er weiß genau, dass nur nationale Aufmerksamkeit es schaffen wird, Druck sowohl auf die möglichen Entführer auszuüben, als auch auf die Polizei, die sich immer noch relativ verhalten in ihren Suchmaßnahmen zeigt. Fernando Gomez ist ein tüchtiger Geschäftsmann und leitet eine Fabrik für Matratzen. Er weiß, wie er seine Ware verkauft. Nun wendet er seine Erfahrung darauf an, die Geschichte der verschwundenen Freundinnen in der Presse zu vermarkten. Doch es ist ein Schritt, der weitreichende Folgen hat und in einschneidende Ereignisse der spanischen Medien- und Pressearbeit gipfelt. Ethische Grundsätze des Journalismus werden von den unzähligen Reportern missachtet, die den emotionalsten Bildern hinterherjagen. Jahre später sollen Experten schreiben, dass die Berichterstattung über die Arcasa-Mädchen der traurige Höhepunkt im spanischen Trash-TV war. Leid und Verzweiflung wurden ausgenutzt, um die höchsten Einschaltquoten zu erreichen. Als sich Fernando Gomez an die Zeitschriften und Nachrichtenagenturen wendet, wittern sie die große Story. Schon am Sonntagabend tummeln sich die verschiedenen Nachrichtensender Spaniens in Arcasa und halten ohne Skrupel und Respekt ihre Kameras auf die verängstigten Dorfbewohner. Auch vor den Eltern der Mädchen schreckt die Presse nicht zurück. In der Hoffnung, ihre Töchter lebend wiederzusehen, stellen sie sich den zahlreichen Interviews. Sie weinen, schreien und flehen vor den unzähligen laufenden Kameras, die die Bilder in ganz Spanien zeigen und ein ganzes Land an den Qualen der verzweifelten Eltern teilhaben lässt. Doch dank nun riesigen medialen Aufmerksamkeit melden sich mehrere Zeugen, wodurch die Polizei die letzten Minuten der drei Mädchen rekonstruieren kann. Kurz nach dem Verschwinden der Mädchen meldet sich ein Autofahrer, der die Mädchen zusammen mit seiner Frau mitgenommen hat. Er hat sie nah an der Wohnung von Esther aufgegriffen. Sie wohnt am östlichen Rand von Alcázar, wo der Weg nach Picassent und zur Disco Color am kürzesten ist. Das Paar, das die Mädchen mitgenommen hat, sagt, dass sie getrennt seien. Und sie fuhren zu einer Tankstelle in Picassent. Von dort waren es nur noch wenige hundert Meter bis zum Color. Dass die Freundinnen ausgerissen sein sollten, ist auch für sie nur schwer vorstellbar. Von der Tankstelle aus gingen sie dann in Richtung Stadtmitte, wo am Rand der Innenstadt das Color gelegen war. Das konnte ein anderer Zeuge bestätigen. Ihm kamen die Mädchen entgegen. Er hatte sie genau erkannt, denn es handelte sich um einen alten Schulfreund der drei. Danach sah eine ältere Frau gegen 20 oder 20:15 Uhr, dass die Mädchen wohl erneut trampen wollten, denn sie sah, dass sie in einen weißen Viersitzer stiegen. Danach verliert sich ihre Spur. Im Color, wo die Mädchen eigentlich hin wollten, kamen sie nie an. Irgendwo dort auf der Hauptstraße von Picassent beginnt das Rätsel von Alcázar. Trotz der Zeugen vergehen die Tage ohne weitere Hinweise. Die wichtigste Frage für die Polizei ist es, herauszufinden, wem das weiße Auto gehört, in dem sie das letzte Mal lebend gesehen wurden. Fernando García ist Gast in zahlreichen landesweiten Talkshows und Radiosendern, die den trauernden Vater zeigen. Wenige Tage nach ihrem Verschwinden zeigt das spanische Äquivalent zum deutschen Aktenzeichen XY ungelöst García zusammen mit Esther, der vierten Freundin, die wegen ihrer Erkältung nicht mitgehen konnte zum Feiern. Aus ganz Spanien gehen die Anrufe ein und Menschen melden sich, die die drei Mädchen angeblich gesehen hätten. Doch kein Anruf bringt einen wirklichen Hinweis zu ihrem Aufenthaltsort. Deshalb geht García noch weiter. Er kontaktiert im Dezember 1992 den Innenminister und den Ministerpräsidenten. Dieser empfängt die Familie sogar zu Weihnachten und verspricht den verzweifelten Eltern, alle Kräfte zu mobilisieren, um die Mädchen zu finden. Es wird eine Taskforce gebildet. Sogar Interpol wird mit dem Fall beauftragt. Mehr als 5 Millionen Flugblätter werden gedruckt, die an Fernfahrer aus Holland, England, Deutschland und Frankreich verteilt werden. Das Außenministerium druckt Plakate für alle umliegenden europäischen Länder und sogar arabische Flugblätter und Plakate werden in den nordafrikanischen Maghreb-Staaten verteilt. Fernando García ist so verzweifelt, dass er seinen Leistungsposten in der Fabrik aufgibt, um sich nun Vollzeit auf die Suche der Mädchen zu konzentrieren. Doch es werden auch Stimmen laut, die in der großen Medienpräsenz von García keinen verzweifelten Vater sehen. Manche meinen, er würde es regelrecht genießen, im Rampenlicht zu stehen und wie die Fernsehsender ganz Europas sich für seine Geschichte interessieren. García plant für den Januar 1993 schon weitere Shows, in denen er die Tragödie der drei verschwundenen Mädchen noch bekannter machen will. Sogar eine Audienz bei Papst Johannes Paul II. Steht an. Doch am 27. Januar 1993 nimmt der Fall eine andere Wendung. 75 Tage fehlt von Desiree, Miriam und Toni jede Spur und die Eltern hoffen jeden Tag, dass sie ihre Mädchen wieder lebend in die Arme schließen können. Sie konzentrieren sich so sehr darauf, dass das Verschwinden der Alcázar-Mädchen ein Vermisstenfall sein soll, dass die Realität sie wie ein harter Schlag trifft. Am 27. Januar 1993 machen sich zwei Imker auf den Weg zu ihrem Grundstück, um nach den Bienenstöcken zu sehen. Gegen 10 Uhr morgens kommen sie auf ihrem Grundstück an, was sich ca. 150 Kilometer südlich von Alcázar entfernt befindet und am Rande der Stadt La Romana liegt. Die Landschaft ist karg und hügelig. Trockene Büsche und Wiesen erstrecken sich auf den kleinen Bergen. Die beiden Imker streifen etwas durch die Gegend, wo sich zwei Ruinen befinden, bis sie um kurz nach 10 Uhr eine schreckliche Entdeckung machen. Hinter einer dieser Ruine ist ein Loch gegraben. Darin liegt etwas, was mit einigen Zweigen und Sträuchern versucht wurde zu verstecken. Dort liegen menschliche Überreste. Da die Imker den Fund zunächst als männliche Überreste bei der Polizei identifizieren, dauert es mehrere Stunden, bis die Ermittlerinnen und die Justiz eintreffen. Am nächsten Tag hat sich auch das Gerücht in Alcasa verbreitet, dass die Polizei einen Leichenfund im weiter entfernten La Romana untersucht. Fernando García ereilt die Nachricht in London, als er für die BBC zum Verschwinden seiner Tochter und ihrer Freundinnen ein Interview geben will. In Alcasa bricht ein regelrechter Medienrummel aus, wie ihn Spanien noch nie erlebt hat. Die Stadt ist voller Nachrichtenwagen und Reportern. Im ganzen Dorf werden Fernsehsets aufgebaut und Talkshows kurzum nach Alcasa verlegt. Tagelang übertragen die Fernsehsender live die Reaktion der Dorfbewohner und interviewen die Mitschüler der drei Mädchen, die vor dem Rathaus Mahnwache abhalten. Auch vor den Eltern schreckt die Presse nicht zurück. Nachrichtenagenturen und Fernsehsender sind live dabei, wie ihnen die schreckliche Nachricht überbracht wird. Ohne Skrupel. Ohne Empathie. Die Kameras halten darauf, wie die verzweifelten Eltern das erfahren, wovor sie so lange die Augen verschlossen haben. Und sie lassen kein brutales Detail an der Tat aus. Das Rätsel der Alcázar-Mädchen ist auch für die unglaubliche Brutalität des Falls bekannt. Heute ist die Meinung der beteiligten Journalisten gespalten. Einige von ihnen bereuen es jetzt, wie sie schonungslos die weinenden Eltern vor einem Millionenpublikum präsentierten und ihre Tragödie für Einschaltquoten ausgenutzt haben. Andere wiederum geben klar den Familien der Eltern die Schuld. Sie hätten das Medieninteresse genossen. So wird zum Beispiel einen Tag nach dem Leichenfund eine Trauerfeier von einem Fernsehsender organisiert. Zum besten Sendezeitpunkt wird im Rahmen der beliebten Talkshow die Trauerfeier abgehalten und live übertragen. Die Familien und Menschen aus Alcázar hätten sich angeblich regelrecht darum gerissen, im Fernsehen sein zu dürfen. Sogar die Beisetzung am 30. Januar 1993 wird zum medialen Massenereignis. Im spanischen Fernsehen wird der Trauermarsch durch Alcázar auf allen Sendern ausgestrahlt und die Anteilnahme ist riesig. Noch während der Live-Show von der Trauerfeier am 28. Januar wird verkündet, dass zwei Männer verhaftet wurden. Bereits am nächsten Tag präsentiert die Polizei den Tatverdächtigen. Die hunderten Zuschauer in der Halle applaudieren. Doch das ist keine bemerkenswerte Polizeiarbeit. Es ist eines von vielen merkwürdigen Ereignissen, die wie ein Fluch über dem Fall der Alcázar-Mädchen liegen. Am Tag, an dem die Mädchen gefunden werden, wird ohne ersichtlichen Grund die Taskforce abgezogen und durch ein komplett neues Team ersetzt. Dadurch dauert es noch einmal zusätzlich länger, bis die Polizei schließlich am Fundort eintrifft. Außerdem müssen die Ermittlerinnen die Untersuchung leiten, die erst wenige Stunden vor dem Fund mit dem Fall vertraut wurden. Bei der Bergung der Leichen werden zahlreiche Hinweise beschädigt und keine Fotos vom Tatort und der Lage der Mädchen gemacht. Rund um den Tatort finden die Ermittlerinnen eine Kordjacke, ein T-Shirt, drei Gürtel und zwei vergilbte Zettel, die zu einer Krankenakte gehören mussten. Darauf ist zu lesen, dass sich ein gewisser Enrique Anglés im Jahr 1992 wegen eines Trippers hat behandeln lassen. Die Polizei stürmt umgehend die Wohnung von Enrique, der noch bei seiner Mutter lebt. Auch die Schwester und ein gemeinsamer Freund sind an diesem Tag in der Wohnung. Der Freund heißt Miguel Ricard, ist 23 Jahre alt und fährt einen weißen Wagen. In ein weißes Auto sind auch die drei Freundinnen zuletzt eingestiegen. Enrique Anglés und Miguel Ricard werden verhaftet und zur Vernehmung mit zur Polizei genommen. Bei der Vernehmung von Enrique kann die Polizei allerdings schnell feststellen, dass er als mutmaßlicher Mörder ausscheidet. Er ist schizophren und hat nur ein IQ von 50. Doch wie kommt seine Krankenakte an den Fundort? Dafür kann Enrique eine plausible Erklärung geben. Unter seiner Identität würde ein anderer Mensch leben, sein Bruder Antonio, der von der Polizei gesucht wird. Antonio Angeles war selbst im Haus der Familie und bemerkte die Polizei, die vor dem Haus anfuhr. Er ist daraufhin geflüchtet und rief sogar als Ruben an, während die Polizei die Wohnung durchsuchte. Doch warum hat er so große Angst vor der Polizei, geschnappt zu werden? Antonio und Enrique wuchsen in einer zerrütteten Familie auf. Insgesamt hatten ihre Eltern 9 Kinder. Der Vater ist Alkoholiker und gewalttätig seinen Kindern und seiner Frau gegenüber. Antonio war auch in der Schule ein Außenseiter. Je älter er wurde, desto mehr entwickelte er sich zum Tyrann. Er schlug seine Geschwister, seinen Vater, seine Mutter. Er war es bald, der das Sagen in der Familie hatte. Schon als Jugendlicher wird er straffällig, begeht Diebstähle und handelt mit Drogen. Er wird zu einem der größten Dealer der Region, wobei er auch seinen Freund Miguel Rica kennenlernt. Als Drogenlager dient die Wohnung der Familie Angeles. Widerworte werden nicht toleriert. Er ist der Herrscher in der Familie. 1991 geht er sogar so weit, dass er eine seiner Drogenhändlerinnen als Geisel in der Wohnung seiner Eltern nimmt. Sie hat angeblich Geld und Drogen unterschlagen. Über 25 Stunden quält und foltert er sie in der Wohnung, in der seine Eltern und Geschwister leben. Er will sie umbringen, doch einer seiner Brüder geht schlussendlich zur Polizei. Besonders interessant dabei ist allerdings, dass die Art des Folterns ähnlich ist zu der der Alcázar-Mädchen. Nachdem Antonio Angeles verurteilt wurde, war er allerdings nicht lange hinter Gittern. Trotz 9-jähriger Haftstrafe und seinem hohen Gewalt- und Aggressionspotenzial wird ihm nach nur einem halben Jahr Haft ein Hafturlaub erlaubt. Doch er kehrt nie wieder ins Gefängnis zurück und taucht ab. Er färbt sich die Haare blond und lebt zeitweise bei seiner Familie. Manchmal aber auch in den Ruinen von La Romana, dort, wo die drei Freundinnen gefunden werden. Das, was einer Rieke der Polizei über seinen Bruder liefert, klingt vielversprechend. Doch sie haben noch jemanden, den sie im Haus der Angeles auffinden und den sie befragen müssen. Miguel Ricard, den Mann mit dem weißen Auto. Miguel Ricard verlor als kleines Kind seine Mutter. Er musste bei seinem gewaltbereiten und dominanten Vater aufwachsen. Ein psychiatrisches Gutachten attestiert ihm, dass er unterwürfig ist. Die Menschen, zu denen er aufschaut, himmelt er regelrecht an und tut alles für sie. Erst ist es sein missbräuchlicher Vater, später sein Drogendealer, Antonio. Miguel war schon immer schüchtern. Um dies zu überwinden, beginnt er mit 16 Jahren vermehrt Alkohol und Drogen zu nehmen. Zu dieser Zeit lernt er Antonio kennen, an dessen Seite er sich endlich stark fühlt. Für ihn begeht er Raubüberfälle, Autodiebstähle und geht mit Drogen. Miguel ist sogar dabei, als Antonio die Frau foltert. Während des Verschwindens der Mädchen hätte Miguel Ricard eigentlich eine geringe Haftstrafe zu verbüßen. Allerdings hat er am 13. November 1992 Hafturlaub. Das macht Miguel zum Hauptverdächtigen im Mord an den Alcázar-Mädchen. Antonio, Enrique und Miguel, diese drei Männer werden zum Dreh- und Angelpunkt im Rätsel um die Ermordung der Mädchen. Drei Männer, von denen zwei bereits straffällig waren und einer einen so geringen IQ hat, dass er als geistig behindert zählt. Kann also einer dieser drei Männer oder vielleicht sogar alle drei die Mädchen getötet haben? Oder war es jemand ganz anderes, wie Kritiker sich bald darauf zu Wort melden? Sind die drei Männer wirklich Mörder oder nur die perfekten Bauernopfer? Bei der ersten Vernehmung sagt Miguel aus, dass er einen weißen Opel Corsa fuhr, der der Beschreibung der Zeugin vage entsprach. Zusammen mit dem Fakt, dass er an jenem Tag Hafturlaub hatte, wird er zum Hauptverdächtigen, auf den sich die Polizei in den kommenden Tagen konzentriert. In seiner ersten Vernehmung sagt Miguel aus, dass sein Enrique nichts mit der Tat zu tun hätte und er Antonio zwar seit langem nicht gesehen hat, es aber nicht ausschließen kann, dass er involviert war. Doch dass er Antonio schon lange nicht mehr gesehen hat, muss eine Lüge sein. Schließlich war er im Haus de Angeles und Antonio hat ihn unter seinem Pseudonym Ruben angerufen. Für die Polizei reicht es aus, dass Miguel verhaftet wird und sie in der öffentlichen Pressekonferenz am 28. Januar 1993 ihn als mutmaßlichen Mörder präsentieren. Wieder stürzen sich die internationalen Medien auf das, was in Alcázar passiert. Fernando García will die Presse und Öffentlichkeit nutzen, um die Töchter zu finden. Nun sind sie tot und die Presse bleibt. Die trauernden Eltern werden von den Zeitungen, Radio- und Fernsehsendern zu allen Details befragt, die die zeitgleiche Obduktion der Mädchen hervorbringt. Vor keinem noch so obszönen und brutalen Detail machen sie Halt. Sie konfrontieren die Eltern mit der Folter und leisten sich einen traurigen Kampf um die reißerischsten Schlagzeilen. Später in dieser Folge soll es um ein Video gehen, in dem es vermeintlich ein Snufffilm gedreht wurde und das die Mädchen zeigen soll. dass die Mädchen erschossen, enthauptet, vergewaltigt wurden. Gliedmaßen wurden abgetrennt. Sämtliche erdenkliche Folter angewendet. Und bis heute fehlen die Hände, wonach nie wirklich gesucht wurde. Als Antonio Angles die Drogendealerin in der Elternwohnung festhielt, hatte er eine Brustwarze rausgerissen. Das wurde auch bei einem der Mädchen gemacht, wodurch die Polizei meint, dass das der eindeutige Beweis ist. Aus Respekt vor den Opfern verzichte ich hier an dieser Stelle auf weitere Details und konzentriere mich auf die Ermittlung. In der Nacht vom 28. auf den 29. Januar 1993 gibt es für die Polizeiarbeit einen ersten Erfolg. Miguel Rica gesteht seine Mittäterschaft. Zusammen mit Antonio Angles hätte er die Mädchen mitgenommen und sie wären nach La Romana gefahren, wo es zu einem einvernehmlichen Sex kommt. Doch dann eskaliert die Lage und Antonio tötet die Mädchen. Miguel hilft ihm bei der Beseitigung der Leichen. Genaue Details zur Tat kann er der Polizei allerdings nicht liefern. Dieses Geständnis soll jedoch beweisen, dass sowohl Antonio Angles der Haupttäter war, als auch Miguel Rica an der Tat beteiligt war. Für die Staatsanwaltschaft ist das Motiv klar. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Antonio Angles homosexuell ist und Frauen hasst. Diesen Hass projiziert er auf die Mädchen. Doch dieses Geständnis wirft viele Fragen auf. Warum hat Miguel kein eindeutiges Täterwissen? Warum präsentiert er nur oberflächliche Dinge, die keinen genauen Anhaltspunkt geben, weshalb und wie sie die Mädchen getötet haben? Der Grund dafür präsentiert Miguel Rica einen Tag später. Er widerruft seine Aussage. Doch für die Polizei steht fest, er war zumindest der Mittäter. Er macht der Polizei große Vorwürfe, sie hätten ihm 24 Stunden Schlaf und Essen verweigert. Unter diesem Druck hielt er nicht mehr stand und gab eine Falschaussage. In den folgenden Vernehmungen distanziert sich Miguel Rica von sämtlicher Mittäterschaft. Der tyrannische Antonio Angles hatte ihn gezwungen, die Mädchen mit ihm zu entführen, und er musste mit ansehen, was Antonio ihn antat. Egal, was die Wahrheit ist. Antonio könnte der Schlüssel zum Rätsel sein, was mit den Mädchen passierte. Doch von Antonio Angles fehlt jede Spur. Bis heute. Wenn man der Aussage von Antonios Bruder Enrique Glauben schenkt, ist er noch kurz vor Eintreffen der Polizei im Haus der Eltern. Danach soll er durch ein Fenster geflohen sein und 4 Meter in die Tiefe gesprungen sein. Eigentlich hätte er mit diesem Sprung zumindest Verletzungen aufweisen müssen, und die Suche wäre dadurch einfacher nach ihm. Doch das ist sie nicht. Bis heute steht Antonio Angles auf der Red Notice von Interpol, der Liste der meistgesuchten Verbrecher. Durch das große Medieninteresse am Fall ist auch Antonios Bild über Monate in sämtlichen Fernsehsendungen und Zeitungen zu sehen. Immer wieder gibt es Meldungen von Leuten, die Antonio angeblich gesehen hätten. Doch jedes Mal, wenn die Polizei vor Ort eintrifft, fehlt vom Gesuchten jede Spur. Die letzte Sichtung von Antonio ist angeblich auf einem Frachtschiff Richtung Dublin gewesen, auf welches er sich geschlichen haben soll. Sollte es Antonio Angles, einem jähzornigen Drogendealer, der zu hasserfüllten Ausrastern tendiert, also gelungen sein, was nur die wenigsten Menschen schaffen, komplett unterzutauchen und unter neue Identität zu leben. Doch immer wieder gibt es das Gerücht, dass jemand vielleicht verhindern wollte, dass Antonio überhaupt geschnappt wird. Vielleicht weiß er etwas, was niemals an die Öffentlichkeit gelangen soll. Vielleicht sollen die Menschen glauben, dass der vorbestrafte Antonio der Mörder des größten spanischen Kriminalfalls ist, der aber leider nie geschnappt wurde. Bis heute hält sich dieses Gerücht hartnäckig und wird immer wieder in Internetforen befeuert. Grund dafür ist vor allem das Fahndungsfoto, mit der Polizei nach Antonio sucht und das ihm angeblich mit blondierten Haaren zeigen soll. Es gibt immer wieder Spekulationen, dass die Gesichtszüge nicht zu Antonio passen würden und die Polizei absichtlich mit einem falschen Bild fahndet. Ein Mann ist ebenfalls von diesen Gerüchten überzeugt. Fernando García, der Vater der getöteten Miriam. Er geht sogar so weit, dass er meint, dass Miguel Rica unschuldig ist. Seine Zweifel an den offiziellen Angaben der Polizei begannen bereits kurz nach der Autopsie der Mädchen. Ein hochrangiger Polizist ist im Vertrauen an den Vater getreten und hat ihm geraten, eine zweite Autopsie zu fordern. Irgendetwas würde nicht stimmen. García ordnet eine zweite Autopsie von einem erfahrenen Rechtsmediziner an und dieser ist geschockt. Nach der ersten Autopsie wurden die Leichen gewaschen. Kein erfahrener Rechtsmediziner würde so etwas machen, schon gar nicht bei solch einem wichtigen Fall. Jeder Mediziner würde wissen, dass Spuren vernichtet werden dadurch. An dem Teppich, in den die Leichen eingewickelt waren, kann er 5 verschiedene DNA-Spuren feststellen. Eine davon gehört wirklich Miguel Ricard. Doch zu wem gehören die anderen Spuren? Wer waren die weiteren 4 Personen? Obwohl Ricards DNA gefunden wird, bestärkt sich Fernando Garcias Vermutung, dass er unschuldig ist, immer mehr. Dazu beitragen auch die Umstände über die Verhöre von Miguel Ricard, die immer mehr an die Öffentlichkeit sickern. Er beschuldigt die Polizei, sein erstes Geständnis unter Folter ausgesagt zu haben. Beweise dafür gibt es nicht, Beweise dagegen allerdings auch nicht. Von sämtlichen Vernehmungen mit Miguel Ricard gibt es weder Tonbandaufnahmen noch Videos. Auch bei seinem späteren Gerichtsprozess dienen lediglich Schriftstücke als tragende Beweise, in denen geschrieben steht, was Ricard angeblich sagte. Ein Forensiker überprüft Miguel Ricard auf Verletzungen, die durch eine mögliche Folter entstanden sein könnten, und er findet nichts. Doch der Arzt ist kein unabhängiger Mediziner. Es ist derselbe Forensiker, der die erste Autopsie der 3 Mädchen durchgeführt hat und dessen Arbeit voller verheerender Fehler ist, sodass die 2. Autopsie fast unbrauchbar ist. Der Fall scheint wie ein riesiges Chaos, forciert von der teils fragwürdigen Arbeit von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichtsmedizin. Erst 4 Jahre nach dem Fund der Leichen wird der Gerichtsprozess gegen Miguel Ricard angesetzt. Doch nur wenige Tage vor Prozessbeginn wendet sich Fernando Garcia, der Vater von Miriam, an die Öffentlichkeit. Er fordert, dass der Prozess verschoben werden soll und verlangt, dass die Polizei ihre Beweise überprüfen soll, denn Garcia wisse, dass Miguel Ricard nicht der Mörder der 3 Alcázar-Mädchen sei. Ein Grund, warum der Prozess erst so spät angesetzt wurde, ist, dass während der ersten Autopsie 15 Haare, davon sind 12 unbeschädigt, an den Mädchen gefunden werden. Mit der aufkommenden DNA-Technik haben die Ermittler die Hoffnung, dass die Haare analysiert werden können und ein eindeutiges Ergebnis liefern. Ein Ergebnis bringt dann zwar die DNA-Analyse, doch es ist kein überzeugendes. Keines der Haare gehört Miguel Ricard oder Antonio Anglés. Immer noch steht die Frage im Raum, wer alles dabei war, als die Mädchen in der Grube verscharrt wurden. Doch nicht nur das macht den Vater von Miriam stutzig. Er hat ein Jahr vor Prozessbeginn Akteneinsicht von der Polizei gefordert. Darin kann er nachlesen, dass es bis auf die fragwürdigen Geständnisse von Miguel Ricard keinen einzigen Beweis gegen ihn gibt. Es gibt keine Tatwaffe und es gibt keinen Tatort, denn dort, wo die Mädchen gefunden wurden, wurden sie nicht umgebracht. Die Polizei hat nur 2 Indizien gegen Ricard. Eine DNA-Spur kann dem Tatverdächtigen zugeordnet werden. Die Polizei bemüht sich aber erst gar nicht, die anderen Involvierten im Mord zu finden. Außerdem sind die Ermittlerinnen durch die Krankenakte am Tatort auf die Familie Anglés gekommen. Ein Zettel, der ein halbes Jahr vor der Entführung der Mädchen ausgestellt wurde und 2 Monate in den stürmischen Hängen von der La Romana auf dem Boden lag? Sollte Antonio Anglés also wirklich ein halbes Jahr diesen Zettel der Krankenakte mitgeführt haben und ihn dann zufällig am Tatort zu verlieren, wo er über 2 Monate in den stürmischen Hängen im Winter unbewegt liegen bleibt? Für ihn klingt das alles mehr danach, dass irgendjemand absichtlich die Morde Ricard in die Schuhe schieben will oder dass er und sein Freund Antonio Anglés nur die ausführenden Männer von etwas viel Größerem waren. Während die Eltern von Toni nur noch gelegentlich vor die Presse treten, aber im Hintergrund Fernando Garcia bei seinem Bestreben unterstützen, die Wahrheit zu erfahren, stellen sich die Desirées-Eltern rigoros gegen die Theorien von Garcia. Sie glauben daran, dass Miguel Ricard der Mörder ist und sie wollen, dass der Gerichtsprozess endlich stattfinden kann. Bei seinem Kampf bekommt Fernando Garcia allerdings seit 1996 Unterstützung. Der bekannte spanische Journalist und Privatermittler Juan Ignacio Bianco setzt sich für ihn ein. Gemeinsam beginnen sie zu ermitteln. So finden sie in den Polizeiakten heraus, dass Ricards Fahrzeug, der weiße Opel Corsa, in den die 3 Mädchen angeblich gestiegen waren, keinerlei Spuren von Desiree, Miriam und Toni aufweisen. Und noch eine Frage kreist um das Auto. Wie soll ein Opel Corsa überhaupt in die hügelige Gegend kommen, in die sonst nur Geländewagen fahren können? Immer wieder treffen sie bei ihren Befragungen Menschen, die ihnen den Eindruck vermitteln, dass sie nicht offen reden können oder dürfen. All das bestärkt sie in der Annahme, dass Ricard und Anglés nur die Marionetten einer riesigen Verschwörung sind. Anfang des Jahres 1997 treten die beiden immer wieder im spanischen Nachrichtensendern und in Talkshows auf, wo sie ihre Mutmaßung äußern. Miguel Rica und Antonio Anglés sind vielleicht am Mord dabei gewesen, doch sie handelten keineswegs alleine. Sie beschuldigen Regierungsmitglieder, hohe Politiker und sprechen von Kinderhändlerringen, die ihre Fantasien auf Video aufnehmen. Blanco sei sich sogar sicher, die Mädchen in einem dieser abscheulichen Filme gesehen zu haben. Beweise kann er allerdings nie liefern. Mit diesen Anschuldigungen spaltet García nicht nur die Eltern in zwei Lager, die dasselbe Schicksal wie er durchmachen müssen, sondern auch die spanische Bevölkerung. Trotz der Bitte von Fernando García, den Prozess zu verschieben, um neue DNA-Beweise zu ermitteln, beginnt er im Mai 1997. Seit dem Beginn der Suchmaßnahmen der Mädchen hat der Fall ein riesiges mediales Interesse. Auch während des Gerichtsprozesses reißt die Berichterstattung nicht ab. Der Prozess um Spaniens mittlerweile größten Kriminalfall wird weltweit übertragen. Es campen sogar Menschen vor dem Gerichtsgebäude in Valencia, um einen der 100 Besucherplätze zu bekommen. Doch damit jeder in Spanien am Prozess teilhaben kann, gehen die Fernsehsender noch weiter. Der Prozess wird zur besten Sendezeit auf allen spanischen Fernsehsendern live übertragen. Inklusive Zeugenaussagen, Leichenfotos und Videos von der Obduktion. Miguel Ricas Verteidigung bezieht sich vor allem darauf, dass die Polizei immer noch keine Tatwaffe und Tatort ermitteln kann. Bis auf die DNA am Teppich, in die die Mädchen eingewickelt waren, gibt es keine Beweise, dass Rica am Mord oder am Tatort war. Außerdem hätte keinesfalls ein Zettel 75 Tage im Winter bei Regen, Schnee und Wind unbeschadet vor Ort liegen bleiben können, der nicht mal in der Grube gefunden wurde, in der die Mädchen verscharrt waren, sondern lediglich in der Nähe. Doch dieser Zettel ist einer der belastenden Indizien gegen den Beschuldigten. Ein Zettel, der nicht mal beweist, dass Rica an diesem Ort war, sondern Enrique oder Antonio Anglés. Alles, was die Staatsanwaltschaft dann noch hat, ist das Geständnis, was laut Erika durch Folter erzwungen wurde. Doch für das Gericht reicht es. Nach 3 Monaten Prozess wird das Urteil gefällt und Miguel Erika des Mordes verurteilt. Zu 170 Jahren Haft wird Erika verurteilt, denn es sei erwiesen, dass er mit Antonio Anglés und möglicherweise einem weiteren Unbekannten die Tat beging. Bis heute gilt der Fall offiziell als ungelöst. Zwar verbüßt Erika seine Haftstrafe, doch das Gericht sagt deutlich in der Urteilsverkündung, dass er durch seine devote Art lediglich der Komplize in der Tat war. Haupttäter sei Antonio Anglés, der bis heute als verschollen gilt. Doch Juan Ignacio Blanco und Fernando García bezweifeln sogar, dass Anglés wirklich untergetaucht sein sollte. Ein Jahr nach dem Gerichtsurteil bringen sie ein Buch heraus, in dem sie die polizeilichen Ermittlungen veröffentlichen und ihre Theorie niederschreiben. Sie sind der Annahme, dass Erika und Anglés nur die Handlanger größerer und mächtiger Leute waren, die sich an den Mädchen vergingen. Politiker, Polizeichefs und Staatssekretäre. Typisch für solch eine Tat sei es, dass eine Art Trophäe behalten wird. Denn Beweis für ihre Theorie sehen sie darin, dass bis heute die Hände der Mädchen fehlen. Laut García und Blanco könnte es sein, dass am Tatort die Situation eskalierte und der jähzornige Antonio Anglés ausrastete oder zu neugierig war. Daraufhin ließ man ihn auch verschwinden und schob Anglés die Tat mit Hilfe der Krankenhausakte in die Schuhe. Das würde erklären, warum er bis heute unauffindbar sei. Immer wieder spricht Blanco von einem Video, was die entsetzliche Tat dokumentiert und er gesehen hätte. Würde dieses Video an die Öffentlichkeit gelangen, könnte es die vielen Spekulationen von García und Blanco beweisen. Doch Juan Ignacio Blanco weigert sich, es zu veröffentlichen, da er rechtliche Konsequenzen fürchtet. Auch nach seinem Tod im Jahr 2019 kann dieses Video nicht gefunden werden und somit nie bewiesen werden, dass die absurden Anschuldigungen der Wahrheit entsprechen. Doch rechtliche Probleme bekommen García und Blanco trotzdem. Ihr Buch wurde in Spanien verboten und sie werden verklagt, denn sie denunzieren öffentlich den Generalstaatsanwalt und die mit dem Fall vertrauten Polizisten. Juan Ignacio Blanco muss dafür sogar eine 2-jährige Haftstrafe in Kauf nehmen. Doch bis zu seinem Tod hat ihn das Rätsel von Alcázar beschäftigt. Noch eine kleine Randnotiz für True Crime Fans. Viele kennen wahrscheinlich die Seite Murderpedia, das Wikipedia für Serienmörder. Diese Seite hat Juan Ignacio Blanco gegründet und betreut. Im Jahr 2013 wird Miguel Ricard nach 21 Jahren Haft vorzeitig entlassen. Mehr als 40 Journalisten warten vor dem Gefängnis, um den ersten Schnappschuss des völlig vermummten Ricard zu machen. Er gibt lediglich ein Telefoninterview danach, in dem er erneut seine Unschuld beteuert. Seitdem ist er untergetaucht und nicht mal seine Familie weiß, wo und ob er heute noch lebt. Bis heute bewegt der Fall ganz Spanien und hängt wie ein dunkler Schatten über der Presse- und Medienarbeit des Landes, die getrieben vom Sensationsjournalismus sämtliche Ethik missachteten. Ob das Rätsel von Alcázar jemals gelöst werden kann, ist ungewiss. Vielleicht wird eines Tages herauskommen, was wirklich mit Toni, Desiree und Miriam passierte. Oder vielleicht schaffte es wirklich ein Kleinstadt-Drogendealer, die perfekte Tat zu begehen und danach für immer zu verschwinden.